Lass uns einmal mehr das Buch Maleachi aufschlagen. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 3 angelangt. Kapitel 3, und wir lesen ab Vers 6 bis und mit Vers 12. Das ist unser heutiger Text, unser Text für heute Morgen. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Nein, ich der Herr, ich habe mich nicht geändert. Aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Vers 11. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr, der Herrscher. Bis hierher unser Text. Nun, es gibt wahrscheinlich kaum ein schlimmeres Problem in der Seelsorge oder auch im christlichen Leben allgemein, als wenn eine Person hartnäckig in Sünde verharrt. Und nicht nur das, aber dann auch noch nicht einmal den kleinsten Anschein von Reue oder Einsicht zeigt. Und einfach so tut, als hätte es überhaupt nichts verkehrt gemacht. Man hat im Gespräch mit ihr schon alles Mögliche versucht und kam nicht weiter. Und sie fragt, diese Person fragt nur frech zurück, ja, worin hast du mich denn geliebt? Worin habe ich dich denn verachtet? Womit habe ich dir denn Mühe gemacht? Und wenn die Person einfach hartnäckig, halsstarrig und stur ist und keine Bereitschaft zur Einsicht, zu einem Eingeständnis oder gar zur Buße erkennbar ist, was ist dann zu tun? Nun, wenn wir diese Person tatsächlich lieben, dann geben wir ihr noch eine letzte Chance. Wir versuchen es nochmal mit einem der deutlichsten und gravierendsten Beispiele ihrer Sünde. Mit einem Beispiel, wo es einfach offensichtlich zutage tritt, was sie verkehrt macht und worin sie umkehren muss. Sie darf keine Möglichkeit haben, auszuweichen, es muss eindeutig sein. Und wenn wir es so klar und deutlich gemacht haben, dann brauchen wir uns nichts mehr vorzuwerfen, denn wir haben dann wirklich alles versucht. Und genau an dem Punkt ist Gott nun in seiner Botschaft durch den Propheten Maleachi auch angelangt. Die schwere, belastende Botschaft für sein untreues und gleichgültiges Bundesvolk. Er gibt ihnen nochmal eine letzte Chance, bevor das endgültige Gericht angekündigt wird und er sich 400 Jahre in Schweigen hüllt. Es ist das letzte Wort der Liebe, die letzte ermahnende Aufforderung eines liebenden Gottes an sein geliebtes Volk. Der Wunsch, dass sein Volk doch noch die Umkehr schafft. Es ist die letzte Chance für Israel. Aber wie kam es dazu? Nun, wir haben das letzte Mal schon angeschaut, als das Volk nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon endlich zurückkehren konnte, was ihnen wie ein Wunder vorkam. Wurde unter der Führung Zerubbabels der Tempel neu aufgebaut, unter Esra Missstände beseitigt und Reformen durchgeführt. Und danach geschah unter Nehemias mutiger Führung das Unglaubliche. Eine Stadt, welche unter Fremdherrschaft war, die zerstört war, wurde wieder aufgebaut. Und trotz den Widerständen, die sich auch durch Feinde erhoben, wenn wir das in Nehemia Kapitel 4 und auch Kapitel 6 zum Beispiel lesen können, schafften sie es mit Gottes Hilfe. Es gab eine gewaltige Erweckung und man erneuerte den Bund mit Gott. Das lesen wir in Nehemia Kapitel 10, Vers 30. Es sah danach aus, als würde das lang ersehnte messianische Friedensreich kurz bevorstehen. Zerubabel war der auserwählte Siegelring Gottes, heißt es. Durch ihn wurde die königliche Linie Davids weitergeführt, durch die der zukünftige Messiaskönig auch kommen sollte. In Haggai Kapitel 2, Vers 20 und Vers 23, wir haben diese Verse letztes Mal zusammen gelesen. Und nun konnte es nicht mehr lange dauern. Das Friedensreich würde bald anbrechen, der Messias würde kommen, ihre Feinde, die sie jetzt noch besetzten, besiegen und dann herrschen über die ganze Welt. Genauso wie das der Prophet Zacharia knapp 100 Jahre zuvor angekündigt hatte. Da heißt es in Zacharia Kapitel 9, Verse 9 und 10, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und genau darauf warten sie nun. Die Perser, die damalige Besatzungsmacht, musste weg. Ihre Streitwagen würden ausgerottet und ihr Kriegsbogen zerbrochen. Und dann könnte ein neues goldenes Zeitalter beginnen, wie unter David und Salomo einst. Ja, weit größer würde es sein, von einem Meer zum anderen würde ihre Herrschaft sein, über die ganze Welt. Wunderschön. Aber die Jahre vergingen und nichts dergleichen passierte. Es blieb, wie es war. Knapp 100 Jahre später, als Maleachi seine Botschaft von Gott erhielt, waren sie immer noch unter Fremdherrschaft. Ihnen ging es wirtschaftlich schlecht, der Messias kam einfach nicht. Und es stellte sich in dieser Zeit eine religiöse Routine ein, unter den Priestern sowie auch unter dem Volk. Sie vergaßen nicht nur ihre Privilegien, dass sie ein bevorzugtes, erwähltes, geliebtes Volk waren. Nein, sie stellten Gott auch noch in Frage. Sie waren nicht nur gleichgültig, sondern auch rebellisch und halsstarrig. Frech und uneinsichtig bekunden sie ihre Unschuld. Worin hast du uns geliebt? Fragten sie in Maleachi 1, Vers 2. Wir sehen nichts von deiner Liebe. Wo sind denn deine Verheißungen nun? Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? In Kapitel 1, Vers 6. Naja, also wegen der paar kranken und lahmen Tiere musst du doch dich nicht gleich so aufregen, oder? Hauptsache, es liegt etwas auf dem Altar. Womit haben wir dich verunreinigt? Kapitel 1, Vers 7. Verunreinigen? Das blinde oder kranke Tier wird doch sowieso verbrannt. Bleibt doch alles sauber, oder? Ist es auch der Mühe wert? Kapitel 1, Vers 13. Wir fragen uns eher, wofür wir uns hier eigentlich abmühen. Diese ganze Opferung und all diese Dinge, was bringt das eigentlich? Der Dienst an Gott bringt ja doch nichts. Sie waren rebellisch, sie waren selbstgerecht, sie stellten Gott in Frage. Die Priester wollten nicht hören, das sehen wir in Kapitel 2, Vers 2. Sie waren schon verflucht, heißt es da auch, verachtet vor dem Volk wegen ihrer schlechten Lehre, ihrer parteilichen Schriftauslegung in Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und das Volk wurde als Folge davon zügellos, verheiratete sich mit gottlosen heidnischen Frauen und ließ sich von den eigenen Frauen scheiden in Kapitel 2, 10 bis 16. Und nach all dem, fragen sie immer noch, womit haben wir Gott denn ermüdet? in Kapitel 2, Vers 17. Gottes Geduld ist langsam am Ende. Gott muss wohl mehr Gefallen haben an den Bösen als an uns, den Guten, seinem Volk. Wo ist denn nun dieser gerechte Richter? Wann bringt er denn endlich Gericht? Nun macht Gott sie darauf aufmerksam, was das für sie bedeuten würde, hier in Malachi 2, Vers 17 bis 3 und Vers 5, was wir letztes Mal angeschaut haben. Ist es, als ob Gott sagen wollte oder würde, wisst ihr eigentlich, was ihr euch da wünscht? Denkt ihr, wenn ich tatsächlich kommen würde, um zu richten generell, ihr würdet verschont werden? Ihr wärt die Ersten, die gerichtet würden. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher, heißt es in Malachi 3, Vers 2. Wenn ich tatsächlich komme, dann wird es eine gründliche Reinigung geben. Ich werde mir einen treuen Überrest aus dem Volk heraus raffinieren. Wie ein Silberschmied werde ich da sitzen und mit äußerster Präzision eure Schlacke, euren Schmutz und eure Sünde wegschmelzen. Wie ein Wäscher werde ich mir einen treuen Überrest mit Alkaliseife herausätzen. Und dann, erst dann wird mir euer Gottesdienst wieder gefallen, wie in früheren Zeiten. Aber für die meisten von euch werde ich ein schneller Zeuge sein und ein schneller Richter. Und dann werdet ihr nicht mehr fragen, wo der Gott des Gerichts ist. Sein Maßstab wird der Bund sein, das Gesetz, welches ihr gebrochen habt. Er wird nicht lange zögern mit den Sündern und ein schneller Richter sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen, gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen, heißt es in Kapitel 3, Vers 5. Und die Ursache dafür ist, dass sie mich immer noch nicht fürchten, heißt es am Ende von Vers 5, genau wie auch in Kapitel 1, Vers 6, dass sie mir immer noch nicht die Ehre geben, die mir zusteht. Was kann man denn jetzt noch vorbringen, um sie zu überführen? Ich habe sie auf ihre Lieblosigkeit und Undankbarkeit hingewiesen in Kapitel 1, Verse 2 bis 5. Auf ihren oberflächlichen Gottesdienst und ihren kalten Ritualismus in Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Auf ihre ungeistige Leiterschaft und ihre miserable Schriftauslegung aufmerksam gemacht in Kapitel 2, Verse 1 bis 9. Ja, auf ihre abscheuliche Praxis der Ehescheidung von Heirat von ungläubigen Frauen in Kapitel 2, Vers 10 bis 16. Und auch auf ihren beißenden Zynismus gegenüber meiner Gerechtigkeit und meiner Integrität in Kapitel 2, 17 bis 3, Vers 5. Gott gibt seinem Bundesvolk nun nochmal eine letzte Gelegenheit, ein letzter Aufruf zur Buße. Das letzte Wort, bevor nur noch das Gericht verkündigt wird und die Offenbarung aufhört. Und dann bleibt nur noch Stille, zumindest für 400 Jahre. Die Botschaft des Malachi ist immer wieder wie ein Dialog aufgebaut. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Es ist wie ein Disput zwischen Gott und seinem widerspenstigen, gleichgültigen Volk. Es wird eine Feststellung gemacht, es wird eine Gegenfrage gestellt und dann kommt die Begründung, warum das so ist, die Antwort Gottes. Und dieser Dialog, dieser Disput hier in 3 Vers 6 bis 12 ist nun noch ein letzter Aufruf zur Buße eigentlich. Eine letzte Möglichkeit, noch die Augen zu öffnen. Er hat schon alle möglichen Themen angesprochen. Aber nun spricht er dieses Thema an. Es ist die letzte Möglichkeit, deshalb habe ich der Predigt heute den Titel gegeben, Dialog über wahre Buße. Eine letzte Chance für Gottes Volk. Es ist, als würde Gott zum letzten Mal das Gespräch suchen. Wir sehen hier seine Liebe und seine Geduld, wie er sich ausstreckt zu seinem Volk, bevor er dann das Gericht und Urteil aussprechen wird. Lass uns das gemeinsam betrachten. Das Erste, was wir hier sehen, ist, das ist der erste Punkt, das ist der Ruf. Der Ruf. Malachi Kapitel 3, Abvers 6 heißt es, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Ich verändere mich nicht Oder ich habe mich nicht gewandelt, wie andere Übersetzungen auch sagen. Eine der monumentalsten Aussagen über Gottes unwandelbares Wesen. Louis Berghoff schreibt dazu, Zitat, Gottes Unwandelbarkeit ist die Vollkommenheit Gottes, durch welche er vor jeder Veränderung gefeit ist, nicht nur was seine Person betrifft, sondern auch in Bezug auf all seine Vollkommenheiten, seine Absichten und seine Verheißungen. Er ist auch frei von Zunahme oder Verringerung, von Wachstum oder Zerfall hinsichtlich seiner Person und seiner Vollkommenheiten. Zitat Ende. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott unbeweglich und steif und inaktiv ist in Bezug auf den Menschen. Aus einer menschlichen Perspektive ändert Gott sogar mal seine Meinung. Wir sehen das immer wieder, auch im Alten Testament, 2. Mose 32, Vers 9 bis 14 zum Beispiel. Aber seine ewigen Absichten, sein souveräner Wille, seine ewigen Absichten und Pläne und sein Wesen, die bleiben dieselben. Und so wie auch sein Standard. Psalm 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Oder um ein neutestamentliches Beispiel anzuführen, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und das ist genau der Punkt, um den es nun geht hier. In gewisser Weise ist dieser Abschnitt immer noch eine Antwort auf die Frage, die in 2 Vers 17 gestellt wurde. Wo ist denn jetzt Gottes Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit wird in Frage gestellt. Und seine Antwort hier ist nun, ich habe mich nicht geändert. Mein Standard, mein Bund, mein Gesetz, meine Absichten mit euch, es ist alles immer noch gleich. Es ist immer noch dasselbe. Ich habe mich nicht verändert. Und nun folgt eine interessante Aussage, die im Hebräischen etwas debattiert wird, die zweite Hälfte von Vers 6. Entweder heißt es nun in der zweiten Hälfte von Vers 6, nach der Schlachte 2000, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Damit ist klar die Existenz der Israeliten, der Kinder Jakobs angesprochen. Und Gottes Liebe und unwandelbare Treue zu seinem Volk ist der Grund, warum sie überhaupt noch existieren, das haben wir auch gesehen. Ganz am Anfang im Kapitel 1. Aber eine andere Variante, den Text zu verstehen, ist allerdings folgende, und ich persönlich denke, das passt hier besser in den Kontext. Die Menge-Übersetzung sagt beispielsweise, und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Nun, wer war Jakob? Wir wissen, er ist der Stammvater oder einer der Stammväter Israels. Aber Jakob war ein Betrüger. Sein Charakter entsprach nicht dem Willen Gottes, obwohl er der Stammvater oder einer der Stammväter Israels war. Wir wissen, wir kennen diese Geschichten. Er hatte seinen Bruder betrogen in 1. Mose 25, Verse 29 bis 34. Und sogar seinen eigenen Vater in 1. Mose Kapitel 27. Esau, sein Bruder, rief über ihn aus in 1. Mose 27, Vers 36. Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und schließlich kämpfte Jakob sogar mit Gott in 1. Mose 32. Und das hat er sich bis heute nicht geändert. Es ist, als würde Gott hier sagen, genauso wie ich mich nicht geändert habe, habt ihr euch auch nicht geändert. Ihr seid genau wie euer Vater Jakob. Ihr kämpft gegen mich. Und das scheint der hebräische Parallelismus im Vers 6 anzudeuten. Wörtlich heißt es hier, denn ich, Herr, nicht ich ändere und ihr Söhne Jakobs, nicht ihr aufhört. Das ist ganz wörtlich jetzt. Und auch im Zusammenhang mit Vers 7 scheint diese Auslegung besser zu sein. Es heißt hier nämlich, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Es ist also nicht mehr die Treue Gottes zu ihrem Stammvater im Blickfeld, wie das in 1 Vers 3 der Fall war, sondern die Untreue des Stammvaters zu seinem Gott. Seit es euch gibt, sagt Gott, seit ich euch aus Ägypten herausgeholt habe, sogar schon vorher, seit eurem Stammvater Jakob, weicht ihr von meinen Satzungen, Geboten oder Verordnungen ab. Ihr seid ein halsstarriges Volk und seid es geblieben. Und wie oft hat Gott das zu seinem Volk schon gesagt? Immer wieder durch die ganze Geschichte Israels können wir das sehen. Bei Mose in 2. Mose 32, ab Vers 7 heißt es, da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Aber auch nach der Rebellion in der Wüste, im 4. Buch Mose, sagt er zu Mose über die zweite Generation, noch bevor sie ins Land eingezogen waren, in 5. Mose 31, Vers 16, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt, und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. Und in Vers 20 desselben Kapitels sagt er, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt. Und sie werden essen und satt und fett werden, und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Denn ich kenne ihre Gedanken, mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. Nun muss ich aber nicht anfangen, von der Zeit der Richter zu sprechen, von der Zeit der Könige, schließlich auch bis zu den Propheten, wo wir immer wieder eines deutlich sehen. Traurigerweise, das Volk Israel war, ist und bleibt rebellisch. Wie Stephanus in Apostelgeschichte 7 schließlich auch 400 Jahre nach Malachi immer noch bezeugt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt haben, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. In Apostelgeschichte 7, Verse 51 bis 53. Und deshalb kommt nun der Ruf. Nach fast 1700 Jahren Abfall, Götzendienst und Ungehorsam von Jakob bis Malachi kommt nun Gottes letzter gnädiger Ruf, bevor er erst einmal 400 Jahre nichts mehr sagt. Was für eine Gnade, was für eine unendliche Geduld und Liebe liegt in diesen Worten hier in Vers 7. Kehrt um zu mir. Kehrt um zu mir, kehrt um und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Und ich werde mich euch auch wieder zuwenden. Immer noch, es ist nicht zu spät. Ist das nicht unbeschreibliche, unendliche Geduld und Gnade? Es ist nichts anderes. Das hebräische Wort, das hier für umkehren verwendet wird, ist ein sehr grundlegender Ausdruck für Buße und Umkehr zu Gott oder zu Gottes Gesetz. Die Bibel kennt viele Bilder, die die Umkehr und die Buße beschreiben. Da heißt es in Josua 24, 23, neigt euer Herz zu dem Herrn. Oder auch, wasche dein Herz rein von Bosheit in Jeremia 4, Vers 14. Aber dieses Wort hier bringt es auf den Punkt. Es bedeutet zurückkehren, ändern, drehen. Und im theologischen Wörterbuch des Alten Testaments heißt es, Zitat, es kombiniert besser als jedes andere Verb in sich selbst die zwei Erfordernisse der Buße, sich vom Bösen abwenden und dem Guten zuwenden. Zitat Ende. Das ist tatsächlich, was wahre Buße ist. und was es bedeutet. Vom Bösen abwenden, sich dem Guten zuwenden. Und dann würde sich Gott auch ihnen zuwenden. Dass Gott sich zu ihnen kehrt, bedeutet natürlich nicht, dass er sich auch bekehrt oder Buße tun muss, sondern es ist ein Wortspiel hier. Wenn ihr euch vom Bösen abwendet, zu mir hinwendet, dann werde ich mich, der sich von euch abgewendet hat, euch wieder zuwenden. Ja? Ich werde mich euch wieder zuwenden, mich um euch kümmern, ist dann die Bedeutung. Wenn sie wahrhaftig Buße tun würden, dann würde Gott sofort segnen. Und auch in dem Punkt hat er sich nicht geändert. Er wird Israel eines Tages wiederherstellen, wie er es versprochen hat. Es wird ein irdisches Friedensreich geben und der Messias wird 1000 Jahre über diese Erde herrschen. Das sehen wir in Offenbarung 20, Vers 6. Aber bevor das geschehen kann, wird Israel Buße tun. Nun, das wird leider noch eine ganze Weile dauern aus der Perspektive des Malachi jetzt oder von dem Zeitpunkt an. Im Neuen Testament lesen wir, Paulus in Römer 11, 25 schreibt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Der Erlöser wird aus Zion kommen und ihnen ihre Sünden wegnehmen. Aber wie? Nun, sie werden Buße tun. Und das lesen wir beispielsweise in Zacharia 12, Vers 10, wo die Wiederkunft des Messias beschrieben wird. Aber über das Haus David, über die Einwohner von Jerusalem, will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen. Wie man klagt um den eingeborenen Sohn und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Nun, leider ist das alles noch Zukunftsmusik für uns und auch für Malachi. Denn leider prallt auch dieser Aufruf an ihren verstockten Herzen ab. Und so kommen wir zum zweiten Punkt heute, das ist das Problem. Das Problem. Das Problem wird uns in einer einfachen Frage gezeigt, in Vers 7 am Ende. Da ist es, ihr aber sagt. Nun kommt ein Kontrast, ihr aber. Ihr aber fragt. Was fragen Sie? Was heißt es hier im Text? Worin sollen wir umkehren? Das ist doch nicht zu fassen. Lasst uns das noch einmal zusammenfassen hier. Nur damit wir uns richtig verstehen, ich ändere mich nicht, spricht Gott. Aber ihr auch nicht. Ihr seid auch seit den Tagen eurer Väter dieselben und werde euch auch gleich zeigen, warum. Aber ihr fragt frech zurück und wisst immer noch nicht, worin ihr gesündigt habt. Ihr behauptet es zumindest, es nicht zu wissen. Worin sollen wir umkehren? Was für eine blinde und widerspenstige Frage soll das denn sein? Nach all den Dingen, die ich euch bereits gezeigt habe, eure Missachtung der Privilegien als Volk Gottes, euer schlechter Gottesdienst, eure ungeistliche Leiterschaft, eure Unmoral, euer Zynismus über meine Gerechtigkeit, sind das denn nicht Gründe genug, Buße zu tun? Was soll ich euch denn eigentlich noch zeigen? Wo sieht man eure mangelnde Liebe zu mir noch deutlicher? Wo sieht man eure Untreue am besten? Wo kommt eure Gleichgültigkeit mir gegenüber noch mehr zum Ausdruck? Wo sieht man eure Verachtung meines Namens und den Bruch mit meinem Bund noch klarer? Nun, da gibt es noch eine Sache, eine letzte Sache. Und die sollte sehr deutlich machen, es ist der Umgang mit euren Besitztümern. Der Umgang mit euren Abgaben und den Zehnten. Und so kommt es zum dritten Punkt heute. Der Ruf, das Problem, ihre Unbußfertigkeit und als drittes nun die Illustration, Verse 8 bis 12. Gott spricht hier nun noch einen weiteren Missstand an, um ihnen deutlich zu zeigen, dass sie Buße tun sollen. Darum geht es hier. Ihr seht nur so nebenbei bemerkt, dass dieser Text hier in Malachi 3, Verse 6 bis 12 nicht in erster Linie eine Abhandlung über Geiz ist oder über Umgang mit Finanzen. Die Zehnten und Abgaben dienen hier als Indikator für ihr tiefer liegendes Problem. ihre Unbußfertigkeit. Sie waren nicht bereit, Buße zu tun und einzusehen, dass sie sündigten. Sie waren selbstgerecht und ignorant, willentlich ignorant. Sie ignorierten das, was Gottes Gesetz sagte. Ja, das ging so weit, dass sie Gott als ungerecht erklärten. Und sie fragen, und das, wir wissen, das widerspiegelt ihre Einstellung, die ihren Herzen war, worin haben wir denn gesündigt? Ist doch alles in Ordnung. Wir machen doch alles, was du sagst. Einfach keine Einsicht. Und deshalb musste nun ein Beispiel oder eine Illustration her, sozusagen eine Auswirkung ihrer Gleichgültigkeit und Rebellion gegen Gott, die deutlich zu sehen war. Für jedermann. Ich meine, ein blindes Tier auf dem Altar, man sieht dem nicht so gut an, dass es blind ist. Oder auch eine schlechte Einstellung im Herzen. Sieht man nicht so deutlich wie ein leeres Vorratshaus. Das war leer. Das war eindeutig. Da ist nichts da. Was steht hier in Vers 8? Darf ein Mensch Gott berauben? Eine offensichtlich rhetorische Frage. Natürlich nicht, würde jeder Israelit antworten. Natürlich nicht. Sie waren ja so gerecht. Ja. Aber sie taten es. Ja, ihr beraubt mich. Das Wort berauben ist sehr interessant. Es kommt nur an einer anderen Stelle im Alten Testament vor, nämlich in Sprüche 22, Verse 22 und 23. Im Deutschen wird da oft kein Unterschied gemacht. Steht einfach in Vers 22 und auch in Vers 23 jeweils berauben oder beraubt. In Vers 22 steht ein Wort, das bedeutet wegnehmen oder auch eben rauben. Und in Vers 23 steht ein Wort, und dieses Wort wird hier in Malachi 3, Vers 8 verwendet. Und in manchen englischen Übersetzungen wird es mit plündern übersetzt. Verglichen mit aramäischen und arabischen Wortstämmen hat es die Bedeutung von etwas hohem, abgerundeten auf dem Kopf. Fast wie ein Helm oder eine Abdeckung. Es kann auch die Bedeutung von verstecken, abdecken, von dem her kommt dieser Gedanke, was figurativ für betrügen steht. Und deshalb übersetzt die Luther 1984 beispielsweise mit betrügen. Ihr betrügt mich. Es hat also die Bedeutung von abschirmen, verstecken, aber auch nach Sprüche 22, 23 rauben. Und das passt natürlich ganz gut in den Zusammenhang hier. Da der Raub in einer Weise des Zurückhaltens von Abgaben geschah. Das war nicht ein direkter Raub, wie ich in den Laden gehe und etwas entferne, sondern ich halte etwas zurück, was ich geben soll. Ich schirme es ab. Oder versuche das zumindest. Und deshalb heißt es in Vers 10 dann auch, jetzt springen wir ein bisschen vor, bringt den ganzen Zehnten oder auch unverkürzt, sagt die Menge, oder in voller Höhe, sagt Luther. Es war im Prinzip eine Raubzurückhaltung oder sollen wir sagen eine Art Steuerhinterziehung vielleicht. Nun, auf jeden Fall hielten sie etwas zurück, was eigentlich von Rechts wegen Gott gehört. Aber sahen sie das ein? Natürlich nicht. Und wiederum spielen sie die Unschuldslämmer, wenn wir weiterlesen. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Wie kommst du denn auf eine solche Idee? Nun, wie begriffsschutzig kann man eigentlich sein? Gott sagt es ihnen direkt, im Zehnten und im Hebeopfer. Seht euch mal das Vorratshaus an, es ist leer. Im Zehnten und in den Hebeopfern oder Abgaben. Hier werden zwei Ausdrücke gebraucht, die einer etwas längeren Erklärung bedürfen. Das erste ist der Zehnte. Der Zehnte. Das hebräische Wort bedeutet der zehnte Teil, wörtlich. In der Antike war die Praxis, den zehnten Teil des Einkommens zu geben, um den religiösen Kult oder die Regierung zu finanzieren, weit verbreitet. Im mosaischen Gesetz war es auch eine Abgabe, zu der jeder verpflichtet war. Der zehnte Teil von allem, was das Land produzierte, sollte dem Herrn heilig sein. 3. Mose 27, Vers 30. Ein Teil davon sollte dazu dienen, die Leviten zu versorgen, In 4. Mose 18, Vers 28, sozusagen der Zehnte vom Zehnten. Ja. Und einen Teil durften die Israeliten dann sogar selber essen. Das sehen wir in 5. Mose 12, Vers 4 bis 19 und 14, Vers 22 bis 29. Sie waren also selber auch Empfänger bis zu einem gewissen Punkt. Es gab einen jährlichen Zehnten in 5. Mose 14, Vers 22 bis 27 und auch einen dreijährlichen Zehnten in 5. Mose 14, Vers 28 bis 29. Nun, manche sehen sogar noch einen weiteren Zehnten für die Leviten, speziell in 5. Mose 12, 18. Da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig, aber so, dass es zusammen ungefähr drei Zehnte oder mindestens zwei gewesen sein müssen. Man geht davon aus, dass es ungefähr 23% von allen Besitztümern war. Also wir sehen, die Idee mit den 10% ist somit mal außen vor. Der Dreijahreszehnte sollte in der jeweiligen Stadt bleiben und die dort lebenden Armen und Bedürftigen versorgen, so wie die Leviten, die vorbeikommen durften, um sich ebenfalls Anteile zu nehmen, da sie kein Land in Israel besaßen. Der zweite Ausdruck, das war jetzt der Zehnte, der zweite Ausdruck ist das Hebopfer oder die Abgaben, sagen einige Übersetzungen. Das Hebopfer war eine Abgabe, die von den Friedensopfern und den anderen geheiligten Gaben sozusagen abgehoben wurde, um die Priester zu versorgen. Es geht also darum, dass durch das Zurückhalten dieser Abgaben, das ist jetzt wichtig zu verstehen, deshalb sage ich das alles, dass durch das Zurückhalten dieser Abgaben der Tempel, die Tempeldiener, Leviten und Priester, nicht mehr versorgt werden konnten. In Nehemia 13, Verse 10 bis 12 bekommen wir weitere Hinweise darauf, was da wohl auch schon zu Maleachis Zeiten verkehrt lief. Ihr wisst, Nehemia 13, gehen wir davon aus, dass es später geschrieben wurde. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Und da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammer. Es ging also darum, den Tempel, diejenigen, die im Tempel dienten, und die Armen und Bedürftigen mit dem Dreijahreszehnten zu versorgen mit diesen Abgaben. Und wenn das nicht getan wurde, bedeutete das, dass der Tempel leer wurde. Nicht nur die Vorratskammer, sondern auch der Tempel, weil nämlich die Leviten und die Priester sich irgendwie selbst versorgen mussten. Sie mussten auf die Äcker gehen und arbeiten. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Und die Armen und Bedürftigen wurden gar nicht mehr versorgt. Und das sind beides Menschengruppen und Dinge, sprich die Armen und die Leviten und auch der Tempel, Tempeldienst, die dem Herrn sehr am Herzen liegen oder lagen. Und deshalb war es gerade so, als würden sie Gott selbst berauben, indem sie die Armen und den Tempel beraubten. Am Umgang mit ihren Besitztümern konnte man ihren geistlichen Zustand erkennen. Sie konnten sich selber fragen, wo gehen unsere Besitztümer hin, unsere Ernten, all das, was wir bekommen und einfahren? Brauche ich das in erster Linie für mich selbst oder gebe ich davon dem Herrn? Der Umgang mit unserem Besitz ist ein wunderbarer geistlicher Barometer, wir wissen das. Schon Jesus sagte, wo euer Schatz ist, ist euer Herz, Matthäus 6, 21. Und auch die Tatsache, dass wir heute Steuern zahlen müssen, enthebt uns nicht von den Pflichten, dem Herrn zu geben. Die Israeliten waren damals auch unter Fremdherrschaft und bezahlten Steuern. Maleachi 1, Vers 8 oder auch Esra 4, Vers 13, Abgaben an ihren Statthalter, das war hier nicht im Blickfeld. Es ging um die Erhaltung des religiösen Anbetungszentrums, des Tempels und der Leviten, der Diener des Herrn. Und da sagt Gott, hier beraubt ihr mich. Nun, wir Christen haben heute keine vorgeschriebenen Sätze mehr wie die Israeliten, sondern jeder soll nach seinem Vermögen geben. Wir wissen das in 2. Korinther 8, Vers 3 und aus freiem Willen in 2. Korinther 9, Verse 7 bis 8. Aber das neutestamentliche Prinzip ist, dass alles dem Herrn gehört und wir unser ganzes Leben als eine Opfergabe darbringen, Römer 12, Vers 1. Aber ich werde darauf noch am Ende ein bisschen zu sprechen kommen. Lass uns doch einmal zu den Israeliten zurückkommen und sehen, wo sie jetzt dieser Raub an Gottes Besitztümern hinbrachte. Was passierte? Wo führte das damals in Israel hin? Welche Konsequenzen hatte das für die Israeliten? In einem Wort, einfach ausgedrückt, Fluch. Vers 9. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Nun, wie sah dieser Fluch aus? Nun, im Israel, in der alten Haushaltung, vor dem ersten Kommen Christi, war es so, dass Gott für Gehorsam auch materiellen Segen sowie für Ungehorsam materiellen Fluch verhieß. Und dieser Fluch betraf nun die ganze Nation, heißt es hier. Sie beraubten ihn weiterhin und sie waren verflucht. Anstatt das normale Wort für Volk, Hebräisch, Am, zu verwenden, gebraucht er hier das Wort Goi, was eigentlich für Heiden benutzt wurde normalerweise. Das betrifft euch als gesamte heidnische abgefallene Nation, sagt er eigentlich. Es nimmt Bezug auf ihren Abfall. Ihr seid für mich wie Heiden im Moment. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 15 bis 24, lesen wir Folgendes. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Sehr wertvolle Dinge in einer damaligen Kultur, Rinder und Schafe. Weiter unter in Vers 22 heißt es, der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden, die Erde unter dir zu Eisen. Das sind Bilder für Unfruchtbarkeit, für Wüste, für keinen Ertrag. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Er wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. Und genau das sehen wir auch, wenn wir jetzt hier kurz Vers 10 und Vers 11 betrachten in Malachi 3. In Vers 10 am Ende heißt es etwas von Fenstern des Himmels, die wieder geöffnet werden würden und der Segen ausgegossen wörtlich, was auf eine momentane Dürre hinweist. Mit dem Fresser in Vers 11 sind mit größter Wahrscheinlichkeit Heuschrecken gemeint, welche die Pflanzen der Felder zerstörten. Und hierzu schreibt ein Kommentator Verhoef Folgendes dazu, ist ein interessantes Zitat, hört euch das mal an, Zitat. Während einer längeren Dürreperiode bleiben die Eier der Heuschrecken auf dem Boden im trockenen Sand liegen und häufen sich, bis es zum ersten Mal regnet. Dann schlüpfen sie aus und erscheinen und fressen alles, was ihnen in den Weg kommt. Zitat Ende. Sie begleiteten also diese Dürre. Und schließlich heißt es hier auch noch der Weinstock, der wörtlich kinderlos blieb. Hier wird ein Wort verwendet, das normalerweise für Frauen benutzt wird, die keine Kinder kriegen. Auf Deutsch richtigerweise mit fruchtleer übersetzt. Das ist also eindeutig. Landwirtschaftlicher Niedergang und Dürre, Heuschreckenplage. Das war der Fluch. Nun ist dieser Zustand aber keineswegs auswegslos, denn in Vers 10 sagt Gott dem Volk ganz genau, was es tun soll, damit sich das wieder ändert. Sie sollten wahre Buße tun. Buße, welche in konkreten Taten zum Ausdruck kommt. Es wird hier nicht einfach eine rein äußerliche Handlung verlangt. Das würde dem ganzen Zusammenhang des Buches Malachi völlig widerstreben, wenn es einfach nur darum ginge, bringt einfach den Zehnten hinein und dann ist alles in Ordnung. Weil sie waren schon religiös, sie waren Ritual, sie waren im Ritualismus. Nein, das kann nicht sein, sondern es ging hier um eine Herzensänderung. Sie werden in Vers 7 aufgerufen, umzukehren. Dieses Wort, das eine Herzensänderung, ein Umdenken, ein Abwenden vom Bösen und ein Hinwenden zum Guten bedeutet. Und diese Umkehr würde sich aber im Umgang mit den Zehnten und Abgaben so ausdrücken, und das ist Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. damit Nahrung in meinem Haus ist. Bringt den ganzen Zehnten oder in voller Höhe oder eben auch unverkürzt. Hier wird das hebräische Kol verwendet, was in dem Fall für komplett. Bringt ihn in seiner Gesamtheit, in seiner ganzen Gesamtheit, bringt ihn in das Vorratshaus. Und das deutet eben darauf hin, dass diese Abgaben und Zehnten zurückbehalten wurden. Teile oder auch ganz. Wahrscheinlich zum eigenen Gebrauch. Man hatte womöglich Angst, da ja Dürre und Heuschreckenplage das Land aufzehrten. Man habe dann plötzlich nichts mehr zu essen. Existenzangst nennt man das heute. Heute sagen wir vielleicht Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Löhne, die sinken. Ja, kann ich nicht mehr noch da Abgaben für den Herrn und so, das reicht leider nicht mehr. So behielt man den Zehnten und Abgaben für sich, um diesen Mangel auszugleichen. Und leider merkten sie nicht, dass die Dürre und die Hungersnot gerade deswegen da war, weil sie Gott die Abgaben vorenthielten. Und so war es wie eine Spirale, die nach unten zog. Je weniger sie gaben, desto dürrer und schlechter wurde das Land, desto mehr hungerte das Land und sie gaben noch weniger und es wurde noch schlimmer. Das Vorratshaus ist hier eine Kammer, in der die Abgaben, die Opfertiere sogar und auch das Getreide aufbewahrt wurden, also für beides, für Nahrung, für die Priester und Leviten und auch für den Gottesdienst. Die Opfertiere waren zentral für den Gottesdienst. 2. Chronik 31, Vers 11 oder auch Nehemia 10, Vers 39 bis 40 sehen wir das. Und mein Haus ist natürlich der Tempel und die Nahrung diente zur Versorgung der Leviten und Priester als Vorrat für den Dienst im Tempel wie die Opfertiere zum Beispiel. Und wie ich bereits sagte, hatten sie womöglich Angst, sie kämen zu kurz. Und in ihrer rebellischen Haltung gegenüber Gott behielten sie die Abgaben zurück. Aber um ihre Reue nun deutlich zu zeigen, sollten sie das genaue Gegenteil tun. Da heißt es weiter in Vers 10, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher. Sie sollten Gott prüfen, auf die Probe stellen, heißt es hier wörtlich. Das hier verwendete Wort wird auch in der Prüfung von Metallen verwendet, um eben die Qualität festzustellen. Zacharia 13, 9 zum Beispiel. Sie sollten die Qualität seiner Worte prüfen und seine Treue, was er ihnen im Gesetz Mose verheißen hat. Was da steht. Ich werde euch segnen, wenn ihr gehorsam seid. Und ich verfluche euch, wenn ihr ungehorsam seid. Nehmt mich doch einmal beim Wort. Glaubt mir. Und ihr werdet sehen, wie ich euch segnen werde. Und nun kommen die Segnungen hier. Wenn sie wirklich glauben würden, Buße tun würden, dann würde Folgendes passieren. Wir lesen Vers 10 zu Ende. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Die Fenster des Himmels erinnern an 1. Mose 7, Vers 11, wo die Sintflut so beschrieben wird. Der Regen war ein Teil des Segens, der den Israeliten im 5. Buch Mose versprochen wurde, wenn sie gehorsam wären, käme der Regen, und ihr müsst euch vorstellen, im Wüstengebiet wie Israel ist das ganz besonders wichtig für die Landwirtschaft, dass regelmäßig Regen kommt. Aus dem guten Schatz oder der guten Vorratskammer des Himmels, gemäß 5. Mose 28, Vers 12, wörtlich, würde dieser Regen kommen. Und hier wird dasselbe Wort verwendet wie in Malachi 3, Vers 10, wörtlich Haus des Schatzes, also auf Deutsch Vorratskammer. Charles Feinberg bringt es so auf den Punkt, das müssen wir gut aufpassen, das ist ein geistliches Prinzip hier, Zitat. Hier wird ein wichtiges geistliches Prinzip gelehrt, welches in jedem Zeitalter anzuwenden ist. Wir wissen es mit den Zehnten und mit dem ganzen israelitischen Umfeld, ist manchmal ein bisschen schwierig für uns heute. Was können wir jetzt ganz konkret anwenden? Nun, hier ist die Anwendung. Gott begegnet dem mit Segen, der ihm völlig ergeben ist. Wenn wir möchten, dass Gott seine Schatzkammer öffnet, dann müssen wir zuerst auch unsere eigene öffnen. Zitat Ende. Oder wie Paulus es in 2. Korinther 9, Vers 6 beschreibt, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Gott möchte unsere volle Hingabe. Sei das mit unserem Besitz, unserer Zeit oder anderen Schätzen, die er uns gegeben hat, die ihm sowieso gehören, Und dann wird er uns seine größeren Schätze zeigen, die er für uns bereithält. Und dieser Segen wird auch im Übermaß sein, wie wir hier in Malachi 3, Vers 10 der Regen für das Land beschrieben wird. Wörtlich über alles Verlangen hinaus. Die Fenster des Himmels, die eben an die Sintflut erinnern, wenn man das in Betracht zieht, könnte man auch von einem sintflutartigen Segen sprechen. Ja, ihr werdet so viel bekommen, dass ihr gar nicht mehr wisst, wo ihr noch hinschauen sollt. So werde ich euch überhäufen mit Segen. Aber da war noch mehr für die Israeliten. Nicht nur der Regen, sondern auch die Wiederherstellung der Landwirtschaft in Vers 11. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Gott würde den Fresser, den Heuschrecken, die Heuschrecken bedrohen. Das bedeutet Einhalt gebieten, stoppen, verbieten. Er verbietet ihn weiter zu fressen, damit sie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht mehr vernichten. Aber auch Ehre und Ruhm in der Welt würde ihnen wieder zuteil werden, heißt es hier in Vers 12. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Der Kommentator Wolf schreibt dazu, Zitat, erneuerter Wohlstand würde der Nation Israel wieder erneuten Respekt unter den Nationen der Welt einbringen. Israel würde den Nationen Geld leihen und hätte es nicht nötig, von ihnen zu leihen. Sie würden der Kopf sein und nicht der Schwanz, gemäß 5. Mose 28, 12 bis 13, Zitat Ende. Und man darf natürlich auch hier wiederum nicht die endzeitliche, die eschatologische Bedeutung dieser Verse übersehen. Nachdem Israel in der Zukunft Buße getan hat und seinen Messias erkannt hat und sie wiederhergestellt in ihrem Land sein werden im Millennium, dann werden ihnen tatsächlich Nationen dienen. Das wird in Jesaja 60, Vers 12 vorausgesagt. Sie würden weltweite Anerkennung erreichen in Jesaja 61, Vers 9 und die Nationen werden sich buchstäblich an die Juden hängen in Zacharia 8, Vers 23. Leider erlebte Malachi von seiner Generation eine andere Reaktion. Und das sehen wir in Nehemia Kapitel 13, welches sich, wie gesagt, wahrscheinlich nach diesem Buch hier abgespielt hat, die beschriebenen Zustände. Und das ist eine Tragik, eine große Tragik. Malachi wird nun wieder zu seinem Thema des Gerichts zurückkommen in den noch verbleibenden Versen 13 bis 24. Es wird ein Tag kommen, wo man wieder sehen wird, was der Unterschied eines Gerechten und eines Ungerechten ist. In Vers 18, Gott hat also keineswegs seinen Standard geändert. Dieser Tag wird brennend wie ein Ofen sein und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln verbrennen. In 3, Vers 19, und nur die Gerechten werden das überleben. In 3, Vers 20. Aber dazu werden wir noch kommen. Wir wollen nur noch einmal kurz zusammentragen, was wir aus diesem Abschnitt lernen können. Welche praktischen geistlichen Prinzipien lernen wir? Und es gibt viele, es gibt sehr viele, aber ich gebe euch drei. Erstens, und das ist mir ganz wichtig auch hier, was einem nicht sofort auffällt, wenn man den Abschnitt so liest. Wir sehen Gottes unendliche Geduld und Barmherzigkeit mit seinem Volk. Warum? Nun, immer wieder streckt er sich aus zu ihnen und ruft zur Umkehr. Kehrt um, heißt es in 3 Vers 7. Und da liegt besonderes Gewicht auf diesem Vers, auf diesem Aufruf hier, weil er steht hier, kurz bevor die Offenbarung aufhört. Hört auf, Böses zu tun und lernt Gutes tun in Jesaja 1, 16b und 17a. Das ist das Wesen der Buße. Auch hier im letzten Buch der Bibel gibt er ihnen mehrere Chancen und die letzte haben wir nun gesehen. Dieses eindeutige, deutliche Beispiel, wo man das sehen könnte. Und Gottes Geduld ist nun zu Ende, er ist ermüdet, gemäß 2 Vers 17, aber erst nach knapp 1700 Jahren. Wenn der Bote kommen wird und den Messias ankündigt, in 3 Vers 1, dann werden sie den Messias bei seinem ersten Kommen ablehnen und das Heil wird dann zu den Heiden kommen, gemäß Lukas 20 Vers 16. Das Volk Israel ist dann erst einmal zur Seite gestellt, gemäß Römer 11, 25, bis es am Ende der Zeit wieder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken wird, gemäß Römer 11, 26 und 27. Doch da sehen wir, wenn die ganze Geschichte zu Ende kommt, Gott hat sein Volk immer noch nicht verstoßen. Immer noch geduldig, immer noch barmherzig. Gott wird es aber durch eine Trübsal gehen lassen, die Trübsal für Jakob in Jeremia 30, Vers 7, es reinigen und erst ganz am Ende wird ein kleiner gefilterter Überrest gemäß Malachi 3, Vers 3 bis 4 die Segnungen des versprochenen Friedensreiches erlangen, was wir nun in Kapitel 3, Vers 12 gesehen haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir lernen, ist, dass wahre Buße in Werken sich ausdrückt. Wir lernen etwas über wahre Buße in diesem Abschnitt. Darum geht es in erster Linie. Wie ich schon sagte, es geht hier nicht in erster Linie nur bloß um den äußeren Umgang mit meinen Besitztümern, mit diesen Zehnten, Finanzen oder was auch immer. Damals waren es ja materielle Besitztümer, Ernte, Nahrung. Es geht darum, dass die Buße der Israeliten in diesem Bereich sehr deutlich zum Ausdruck kommen würde. Es würde sichtbar werden für jedermann. Beziehungsweise natürlich auch ihre Unbußfertigkeit ist darin auch sichtbar. Und wenn sie Gott wirklich glauben würden und zu ihm umkehren, dann würde man das an ihren konkreten Handlungen sehen können. Die Abgaben kämen wieder ins Vorratshaus. Und drittens, und das hat auch damit zu tun, wie ich das Zitat von Charles Feinberg nochmal in Erinnerung rufen darf, wenn wir bereit sind, unsere Schatzkammern zu öffnen, dann ist Gott bereit, seine zu öffnen. Unsere Geistlichkeit kann man am Umgang mit unseren Besitztümern sehen. Es ist ein Indikator. Es ist nicht der Grund, auf dem alles steht, aber es ist ein Indikator. Auch wenn sich die Hauptaussage des Abschnitts nicht darum dreht, sehen wir dennoch, dass der Umgang mit unseren Besitztümern ein guter Indikator für meine Geistlichkeit ist. Nur ist es heute so, dass alles dem Herrn gehören sollte, wie ich schon sagte. Und deshalb ist mit unseren Besitztümern in Anführungsstrichen nicht nur unser Geld gemeint, sondern auch meine Zeit, meine Kraft, meine Hingabe, alles. Der zehnte Teil, so wie ihn die Israeliten entrichteten, gehörte zum mosaischen Gesetz, zum alten Bund, zum alten Haushalt und nicht zum neuen Bund. Wir geben heute nicht den Zehnten, wir geben viel mehr. Im neuen Bund gehört alles dem Herrn, unser ganzes Leben ist gemäß Römer 12, Vers 1 ein Opfer für den Herrn und unser einziger vernünftiger Gottesdienst. Die Frage, die ich mir stellen will, ist, oder die wir uns stellen wollen, ist, bringen wir wirklich den vollen Zehnten, unverkürzt, unsere ganze Hingabe in das Vorratshaus Gottes, in sein Reich? Oder wie Jesus sagte, wo ist mein Schatz, da ist mein Herz. Lass uns darüber nachdenken. Und ich möchte mit den Worten des Kommentators Verhoeven schließen. Das Gesetz erklärt einen von sieben Tagen für heilig, für den Herrn. Der Geist, und damit ist der Geist des neuen Bundes gemeint, heiligt alle sieben. Das Gesetz sondert sich einen von 12 Stämmen als Priesterschaft ab. Der Geist verordnet der ganzen Gemeinde die Erfüllung des priesterlichen Dienstes in 1. Petrus 2, Vers 9. Das Gesetz verlangt den zehnten Teil der Besitztümer seines Volkes. Der Geist legt uns aus, dass wir selber Gottes Besitztum sind mit allem, was wir haben. Alles gehört ihm. Wir sind nur Verwalter, die einmal Rechenschaft abgeben müssen für alles, was wir besaßen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.